So, guten Morgen nochmal von hier vorne. Prüft alles, das Gute behaltet. Ja, das könnte jetzt vielleicht das Motto von jemandem sein, der auf den Flohmarkt geht, der sagt, prüft alles, das Gute behaltet. Oder vielleicht sagt es eine Mutter zu ihrem Kind, wenn sie aufs Erdbeerfeld gehen, schau sie dir gut an und die Guten nimmst du mit. Aber es ist natürlich auch die Jahreslosung für dieses Jahr. Und wie es so oft ist, steckt die Jahreslosung ja in einem Kontext drin. Das ist ja kein Vers, der im leeren Raum schwebt, sondern der hat ja einen Kontext. Und ich denke, das ist auch interessant zu beachten. Und ich denke auch im ganzen Abschnitt, in dem dieser Vers steht, können wir auch viel, ja auch fürs neue Jahr lernen. Wer noch keine Jahresvorsätze hat, der findet hier bestimmt den einen oder anderen. Der Text steht im 1. Thessalonicher 5, 11 bis 22. Den lese ich jetzt einfach mal. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Ja, beim ersten Lesen klingt das irgendwie wie eine Ansammlung verschiedener Ratschläge und man weiß irgendwie gar nicht so richtig, hängen die jetzt zusammen oder nicht. Aber ich denke, man kann das so ganz grob einteilen. In den ersten Versen geht es irgendwie um das Miteinander und im zweiten Teil geht es dann darum, um unseren Umgang mit Gott und seinen Worten. Also das ist irgendwie so, das kann so eine grobe Einteilung sein. Und Paulus, ja, fängt hier an mit ein paar Regeln oder ein paar Anweisungen, die er fürs Miteinander einer guten Gemeinde eben gibt. Paulus sagt im Thessalonicher Brief einiges über die Entrückung und die Wiederkunft von Jesus. Und die Tatsache, dass Jesus einmal wiederkommen wird, die soll uns zu einem heiligen und Gott wohlgefälligen Leben motivieren. Also bevor Paulus hier das schreibt, hat er von der Wiederkunft Jesus berichtet. Das heißt, das ist so ein bisschen der Blickwinkel, aus dem wir diese Verse betrachten, weil wir wissen, dass Jesus wiederkommt, deswegen sollen wir auch so leben. Da fängt er an, ermahnt und erbaut einander. Und das ist ja an die ganze Gemeinde gerichtet. Und ich denke aber trotzdem, obwohl es an alle gilt, es gibt wenige unter uns, die beides tun. Es gibt welche, die gerne ermahnen, die gerne mit dem Finger auf andere zeigen oder irgendwie gerne kritisieren, aber wenig ermutigend sind oder erbauend. Und andersrum gibt es auch Leute, die sehr erbauend sind, die immer ein nettes Wort haben, aber die sich sehr schwer tun, auch mal was anzusprechen, was eigentlich nicht so gut läuft. Ja, oder besser gesagt, mit der Person dann direkt drüber sprechen und nicht irgendwie mit anderen über die Person zu sprechen. Also ich glaube, beides ist wichtig für eine Gemeinde. Ich glaube, jeder von uns sollte ein Ermahner, aber auch ein Ermutiger sein. Je nachdem, was gerade dran ist, was gerade ansteht. Und wenn man nicht ermutigt, kann man sehr schwer ermahnen. Also wenn man nur der Ermahner ist, das ist irgendwie kein guter Weg. Aber wenn man immer nur ein nettes Wort hat und nie mal was Negatives sagt, dann ist ja schon auch manchmal die Frage, okay, sagt die Person das jetzt einfach so oder meint ihr das auch ernst? Also irgendwie, ich finde, man braucht beides, sonst ist irgendwie, wenn man einseitig ist, ist das eine ein Stück weit unglaubwürdig. Oder man fragt sich dann schon, ja, echt ist es jetzt. Von daher, lasst uns Leute sein, die ermahnend, aber auch erbauend sind. Und theoretisch würde es reichen, wenn diese Aufforderung einfach an die ganze Gemeinde geht und dann läuft der Laden. Aber Gott weiß auch, ganz so einfach ist es dann ja doch nicht. Auch wenn das jeder von uns tun sollte, in der Praxis sieht es dann auch leider manchmal anders aus. Und umso wichtiger ist es, dass es einen Leitungs- und einen Ältestenkreis gibt. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und auch euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Also, kurz als Erklärung, in der Bibel wird von Ältesten und auch von Diakonen berichtet. Ältesten, die sind eigentlich dafür da, dass sie sich um geistliche Dinge in der Gemeinde kümmern und da Verantwortung tragen, und sie werden auch Hirten genannt. Und es gibt die Diakonen, die sich um praktische Dinge kümmern. Bei uns ist es jetzt der Leitungskreis. Also wir haben jetzt so richtige Diakone, die diesen Titel tragen, haben wir leider nicht. Da haben wir vielleicht auch noch ein Defizit. Aber wir haben genau diesen Ältesten und den Leitungskreis, und die treffen sich regelmäßig, manchmal nur die Ältesten, manchmal Älteste und der Leitungskreis. Wenn ihr jetzt nicht ganz genau wisst, wer das jetzt eigentlich ist von uns, manche von uns sind ja noch gar nicht so lange hier, das sind die Ältesten, der Thomas, der Tom, Philipp und der Andi. Ich bin da auch bei den Sitzungen mit dabei, aber ich bin kein Ältester. Und dann gibt es noch den Leitungskreis. Und das sind sozusagen die verantwortlichen Brüder in der Gemeinde. Der Leitungskreis, der beschäftigt sich oft mit so praktischen Fragen, und im Ältestenkreis werden oft auch so Lehrthemen oder sowas behandelt. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, das sind sicherlich Leute, die ihr ansprechen könnt. Ja, gerade diese Leute, die vorstehen, gerade auch die Ältesten, die wirklich die Verantwortung tragen, das ist auch kein leichter Job, sag ich mal. Also ich denke, hier ist auch davon die Rede, die euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Natürlich im Herrn, die Ältesten und der Leitungskreis steht natürlich auch unterm Herrn und will es auch so machen, wie es der Herr es will, und gibt sich Mühe, das gottgemäß eben zu führen und zu leiten. Aber es sind eben Leute, die immer wieder auch mal zurechtweisen müssen. Und das ist kein sonderlich beliebter Job, sag ich mal. Und hier auch abends sich noch zu treffen und irgendwelche Themen zu durchwälzen, ist auch nichts Spaßiges, sag ich mal. Also ich denke jetzt, diese Leute, die hier vorne sind, die machen das nicht, weil es irgendwie ihnen Spaß machen würde oder weil es ihnen darum geht, ja, Chefs zu sein oder weil sie das ansehen wollen, sondern wir hier in Traunreuth sind gesegnet mit Ältesten, die wirklich darum bemüht sind, das Beste auch für die Gemeinde auch zu suchen. Und das ist wirklich ein Grund, dankbar zu sein. Und ich denke, die Ältesten, gerade die Ältesten, die wären gerne bereit, jeder von ihnen würde gerne das Amt am liebsten wieder abgeben, weil man sagt, oh, das ist doch viel und schwer, aber es braucht natürlich Leute, die das machen. Von daher ist es wirklich ein Segen, dass wir Älteste haben, die es ja wirklich um die Sache und die Gemeinde geht und die nicht einfach nur herrschen wollen oder irgendwie Chef sein wollen oder so. Und gerade weil es nicht einfach ist und nicht spaßig ist und weil man manchmal Entscheidungen treffen muss, die der Gemeinde nicht so gefällt, wenn was schief läuft, dann ist man als erstes bei den Ältesten und beklagt sich. Gerade weil es kein so schöner Job ist, ist es wichtig, die Ältesten auch wertzuschätzen in der Gemeinde. Weil ohne Ältesten wäre es sehr, sehr schwer hier. Eine Form der Wertschätzung wäre sicherlich auch, ihnen Lasten abzunehmen, die vielleicht gar nicht gerade bei den Ältesten, die sich eigentlich um geistliche Dinge kümmern sollten, die sind sehr viel ja auch mit Organisatorischem beschäftigt. Und da wäre es natürlich auch eine Tat der Liebe, manchmal den Ältesten auch Arbeit abzunehmen. Genau, achtet die Leute, die in der Leitung sind, achtet sie in Liebe um ihres Werkes willen. Und dann sagt Paulus, lebt im Frieden miteinander. Also ich denke, das lebt im Frieden miteinander. Das scheint mir hier so ein bisschen als Abschluss zu stehen. Wenn Paulus sagt, er mahnt und er baut und hier die Leute, die vorstehen und achtet sie in Liebe. Und mir scheint es, dass er so unterm Strich sagt, aber Leute, habt doch Frieden miteinander. Auch wenn ihr einander ermahnen müsst, auch wenn es manchmal schwierig ist, wenn die Ältesten manchmal Entscheidungen treffen, die einem nicht gefallen, habt doch Frieden miteinander. Ich weiß nicht, irgendwie kommt hier so eine väterliche Art von Paulus rüber. Und mich erinnert es, meine Mama hat früher zu uns drei Geschwistern so gesagt, wenn wir uns irgendwie diskutiert haben, habt euch lieb. Also das war so das, was so nach Diskussionen immer gekommen sind. Kinder, habt euch doch lieb. Und ich glaube, das ist genauso das, was hier Paulus weitergibt. Habt euch lieb. Leute, hier in der Gemeinde müssen wir uns doch nicht streiten. Hier geht es doch gar nicht um irgendwie Streit und Rechthaberei zu haben, sondern Leute, habt Frieden miteinander. Sei aktiv, wenn es darum geht, dich zu versöhnen. Also manche von uns leben vielleicht im Streit mit anderen Leuten, und natürlich gehören zu einem Streit mindestens zwei Leute und man hat das nicht immer in der Hand, ob man sich jetzt versöhnen kann. Aber sei du doch der Part, der bereit ist, sich zu versöhnen, der bereit ist, auf den anderen zuzugehen, der sich aktiv dafür einsetzt, dass wir Frieden haben. Frieden haben ist kein Passiv eigentlich. Frieden ist nichts, was passiv geschieht, sondern Frieden ist etwas, für das wir uns aktiv in der Gemeinde einsetzen müssen. Entweder bist du selber mit Spannungen und du bist herausgefordert zu sagen, okay, ich schluck jetzt meinen Stolz und mein Ego runter und ich gehe auf die Person zu und wir klären das jetzt in Liebe. Das ist mega wichtig. Und wenn du sagst, okay, eigentlich habe ich jetzt gar keinen aktiven Streit mit einem, dann ist es trotzdem wichtig, dass man diese Bereitschaft hat, ja, Missverständnisse zu klären. Immer wieder muss man anderen vergeben, immer wieder muss man vielleicht zwischen anderen vermitteln. Also der Friede in der Gemeinde ist etwas, wo jeder herausgefordert ist und wo jeder wirklich aktiv daran arbeiten muss. Friede ist kein Zufallsprodukt und Friede ist nichts, was man halt einfach so hat, sondern Friede ist wirklich was, woran man arbeiten muss. Sei du ein Friedensstifter in der Gemeinde. Habt euch lieb. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allzeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Das ist irgendwie mein Lieblingsteil in dem Abschnitt. Jeder von uns hat unterschiedliche Kämpfe, unterschiedliche Baustellen. Manche sind vielleicht eher bei den Unordentlichen, andere vielleicht bei den Kleinmütigen, andere vielleicht bei den Schwachen. Und ja, je nachdem, wie man so drauf ist, braucht man andere Dinge. Nicht jeder von uns, ja, muss dieselben Dinge hören, sondern jeder hat irgendwie andere Baustellen. Ja, hier steht, verwarnt die Unordentlichen. Mit unordentlich ist jetzt hier nicht in erster Linie gemeint, ob die Wohnung oder dein Zimmer aufgeräumt ist, sondern mit unordentlich ist eher ein unordentlicher Lebensstil gemeint. Seine Zeit komplett am Handy oder Computer zu verschwenden, keine Grenzen beim Alkohol zu kennen, Termine kurzfristig ständig absagen, unzuverlässig sein, Absprachen nicht einhalten und so weiter. Ich denke, wir haben da schon ein Bild im Kopf, wie so ein Unordentlicher wohl aussieht. Und da sagt Paulus, ja, den müsst ihr verwarnen. Bei so einer Person muss man auch mal ermahnen und sagen, hey, so geht das nicht. Wie können wir gemeinsam das Problem anpacken? Ich will dir helfen, aber so kannst du nicht weitermachen. Und ich denke, das ist wirklich etwas, was nicht Spaß macht, aber doch auch immer wieder nötig ist. Und man selber kennt es vielleicht von sich, man selber wird vielleicht auch in manchen Sachen nachlässig, wo man mal was schleifen lässt und dann braucht man jemanden, der sagt, hey, pack's doch wieder an. Ja, manche sind nicht unordentlich, sondern eher kleinmütig. Andere übersetzen es auch mit ängstlich. Manche von uns brauchen einfach mehr Zuspruch, Ermutigung und auch Trost. Da bringt es jetzt nicht zu sagen, ach komm, reiß dich doch zusammen, mach doch mal jetzt. Nee, da muss man die Sache anders angehen. Da braucht man einfach Mitgefühl und Ermutigung. Ähnlich ist es auch bei den Schwachen. In der Gemeinde gibt es viele, die gerne mit anpacken würden, aber nicht können. Und da ist es einfach dran, sich der Person anzunehmen und sich um sie zu kümmern. Anteil und Mitgefühl haben. Und ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber in der Gemeinde gibt es keinen offiziellen Dienst, der der Besuchsdienst ist. Ich habe das versucht, irgendwie so eine Gruppe ins Leben zu rufen, aber irgendwie hat sich keiner gemeldet. Keiner von uns kann sich darauf ausruhen, dass man sagt, der Besuchsdienst, der kümmert sich schon um die Schwachen oder die alten Geschwister oder die Einsamen, um die Kleinmütigen. Ja, jeder von uns ist herausgefordert, sich um die zu kümmern, die weniger stark sind. Jeder von uns muss sich um die kümmern, die irgendwie Hilfe brauchen. Von daher frag dich selber mal, wann hast du das letzte Mal einen Unordentlichen ermahnt? Wann hast du das letzte Mal einen Kleinmütigen getröstet? Und wann hast du dich das letzte Mal einem Schwachen angenommen? Wann hast du das letzte Mal eine Person aus der Gemeinde besucht, weil du gemerkt hast, oh, ihr geht's gerade nicht so gut, da sollte ich mal vorbeigehen? Ich denke, da können wir uns alle an der eigenen Nasenspitze fassen und auch ich würde eigentlich gerne mehr Leute besuchen und schaff's oft nicht so richtig. Und wer diese Dinge schon mal versucht hat, der merkt, man braucht ein weites Herz und viel Geduld. Also wenn man generell mit Menschen zu tun hat, aber wenn man auch hier in der Gemeinde schon ein bisschen länger unterwegs ist, dann braucht man Geduld. Mit Menschen ist es einfach schwierig. Ja, jeder hat irgendwie seine eigenen Macken, jeder ist auf seine Art irgendwie komisch. Und von daher sagt hier Paulus, seid langmütig gegen jedermann. Ja, manchmal würde ich gerne eine Person schütteln und sie wieder in die richtige Spur stellen. Aber so einfach geht's leider nicht, gerade wenn es hier verwarnt, die Unordentlichen. Manche Dinge brauchen sehr viel Zeit. Und auch wenn jemand zum Beispiel kleinmütig ist, da hilft's, wenn du einmal sagst, das wird schon wieder und das ist doch gar nicht so schlimm, oder hier einen guten Trost aussprichst, der vielleicht wirklich mal richtig gut und passend war, dann ist das Problem ja nicht mit der einen Ermutigung gelöst. Und man braucht einfach viel Geduld. Und deswegen sagt Paulus hier, seid langmütig gegen jedermann. Also diese drei Gruppen, die brauchen zwar verschiedene Dinge, aber was sie alle brauchen, ist Geduld. Und wir brauchen wirklich Geduld untereinander und ich bin sicher, ihr braucht auch immer wieder Geduld mit mir. Also ich denke, wir sitzen da alle im selben Boot, dass wir miteinander Geduld und ein weites Herz brauchen. Seid darauf bedacht, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allzeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Und das finde ich jetzt irgendwie interessant. Also spätestens an dieser Stelle müsstest du jetzt, hier habe ich das nochmal schön gegliedert, spätestens an dieser Stelle müsstest du jetzt merken, die Gemeinde ist kein Verein von Einzelgängern. Hier steht, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Das Ding ist, wenn ich auf der Straße gehe und jemand kommt zu mir, ein Wildfremder, und sagt, so wie du hier rumläufst, das kannst du doch nicht machen. Dann kann ich einfach sagen, was geht denn dich das an, wie ich jetzt hier rumlaufe? Aber können wir das Gleiche in der Gemeinde machen? Wenn dich jemand vielleicht kritisiert oder mal kritisch nachfragt, hey, wie ist es eigentlich hier bei dir? Können wir dann sagen, dich geht es jetzt hier nichts an, lass mich doch machen. Nee, ganz und gar nicht. In der Gemeinde tragen wir füreinander Verantwortung und hier steht nicht, seht darauf, dass dir niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern es ist eine allgemeine Aussage. Und das ist so das Interessante, dass wir einfach Verantwortung haben und wenn man merkt, da ist jemand, der Böses mit Bösem vergilt, der irgendwie Streit mit jemandem hat und es dem anderen nochmal reindrückt oder so, oder der da auf eine ungute Art und Weise mit anderen umgeht, da können wir nicht einfach wegschauen, sondern wir sollen darauf sehen, dass es nicht mehr passiert. Wir sollen da ermahnen und vielleicht verwarnen. Ja, Gemeinde ist kein Verein von Einzelgängern und wir haben irgendwo das Recht und die Pflicht, auch mal dem anderen was Negatives zu sagen, dem anderen mal wirklich was anzusprechen, was nicht so gut ist. Interessant ist, dass hier im Text steht, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Ich weiß nicht, wie ihr das versteht, aber ich verstehe das so, untereinander ist die Gemeinde und gegenüber jedermann ist halt jeder gemeint. Das ist mir persönlich auch noch ein Rätsel, wie das dann praktisch aussehen soll, aber ich denke einfach, dass wir uns sowohl in der Gemeinde als auch im Alltag dafür einsetzen sollen, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, dass wir uns fürs Gute einsetzen sollen. Es ist schon interessant, dass dieser Auftrag irgendwie allgemein gültiger gefasst ist und nicht nur sich auf die Gemeinde eben bezieht. Und jetzt kommt eben jetzt von der zwischenmenschlichen Ebene gehen wir zu den Dingen, die Gott betreffen. Freut euch alle Zeit. Unsere Freude, die gründet sich in Gott. Also das heißt nicht, dass man als Christ nie traurig sein darf, sondern also dafür, fürs Traurigsein gibt es genügend Beispiele in der Bibel. Da finden wir genug in der Bibel, die traurig sind. Aber ich denke, dass wir Christen trotzdem eine Grundfreude in Gott haben können. Also unabhängig von den äußeren Einstellungen, ob es gerade gut geht oder nicht, ob man als Schüler eine 1 in der Klassenarbeit bekommen hat oder eine 6, klar freut man sich darüber jetzt nicht in diesem Sinne, aber ich denke, als Christen können wir eine Grundfreude in unserem Leben tragen. Also, ja, dass wir wirklich wissen, dass ja Gott unser Vater ist, dass wir gerettet sind, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen, dass wir ein Kind Gottes sein dürfen, dass du Versöhnung mit Gott bekommen hast, das sind Dinge, die wirklich eine Grundfreude in deinem Leben sein können. Und dann ist schon die Frage, wo suchen wir unsere Freude? Wenn da steht, freut euch alle Zeit, natürlich dürfen wir uns an irdischen Dingen freuen und dürfen uns an Schönheit erfreuen, dürfen uns vielleicht freuen, wenn wir eine Gehaltserhöhung kriegen oder so. Aber es ist schon die Frage, wo suchen wir Freude? Eben suchen wir sie in der nächsten Gehaltserhöhung? Erwartet man die Freude von seinem Ehepartner oder erhofft man sie sich von einem zukünftigen Partner? Ist Freude die Abwesenheit von Problemen? Also nach dem Prinzip, wenn dieses oder jenes Problem nicht wäre, dann wäre ich glücklich. Nee, das ist es natürlich nicht. Also ich denke, Freude ist nicht die Abwesenheit von Problemen, weil dann würden wir unser ganzes Leben nie froh werden. Wenn dein Knieproblem vielleicht gelöst ist, dann fängt vielleicht dein Rücken an zu schmerzen. Und wenn der eine Streit gelöst ist, dann beginnt es vielleicht woanders. Es ist immer, wir haben, solange wir auf der Welt sind, immer irgendwelche Probleme. Also von daher, echte und grundlegende Freude ist nur bei Gott zu finden. Und wie schnell vergeht die Freude über eine Gehaltserhöhung? Wie schnell hat man sich daran gewöhnt? Wie schnell merkt man, dass der Ehepartner gar nicht in der Lage ist, mir wirklich langfristige und tiefe Freude zu geben? Wie schnell merkt man, dass irgendwie die Probleme immer da sein werden und dass man nicht darauf hoffen sollte, oh, wenn das Problem gelöst ist, dann bin ich glücklich. Deswegen veranker deine Freude in Gott, weil dann verankerst du sie in etwas Ewigen, ja, und Beständigen, Konstanten. Deswegen kann Paulus hier sagen, freut euch alle Zeit, dass wir diese Grundfreude haben. Und ich denke, das gleiche Prinzip geht jetzt bei betet ohne Unterlass. Früher habe ich das immer so verstanden, dass ich dachte, dass man quasi immer beten muss, aber das ist ja auch schon gar nicht möglich. Also dann wäre es ja auch allein, wenn wir schlafen würden, würden wir ja schon sündigen, weil wir nicht mehr beten. Also das geht natürlich nicht. Man kann nicht zu jeder Sekunde seines Lebens beten, aber es geht hier darum, dass man einen Grundlebensstil hat von Gebet. Wenn es heißt, betet ohne Unterlass, braucht man das als Grundeinstellung wie die Freude, dass man sagt, ich bin ein Mensch, der betet. Betet ohne Unterlass kann auch heißen, betet ohne nachlässig zu werden. Und ich weiß, man kann schnell beim Gebet das Gefühl kriegen, dass es irgendwie frustriert. Wenn Gott die Gebetsanliegen nicht so erhört, wie man sich das vorstellt, wenn Gott andere Wege führt, wenn Dinge, für die man betet, irgendwie scheinbar noch schlimmer werden, dann kann man wirklich frustriert werden. Und wir alle kennen das, denke ich, man betet und gefühlt passiert gar nichts. Und deswegen ist, finde ich, das hier eine wichtige Ermutigung von Paulus, dass er sagt, betet ohne Unterlass. Wenn ihr entmutigt seid, dann lasst nicht nach. Und deswegen habe ich auch vorhin beim Zeugnisteil gesagt, es wäre schön, wenn wir als Gemeinde und jeder von uns dahin kommen, dass wir zu Betern werden, weil das so wichtig ist. Und wenn wir nicht im Gebet stehen, dann sieht es echt finster aus für uns. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes, der Wille Christus Jesus für euch. Gerade die Jugendlichen, die fragen sich oft, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Manchmal würden wir uns wünschen, dass Gott so eine Art Navi ist, Beruf A wählen, da links abbiegen, geradeaus Partner B heiraten, rechts in Stadt C ziehen. Das wäre irgendwie schön, wenn wir so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hätten, wie unser Leben perfekt gelingt. Und das ist natürlich nicht so. Und was wir aber wissen, also wir haben zwar nicht unbedingt in der Bibel stehen, welchen Beruf du auswählen sollst, was da der Wille Gottes für dein Leben ist, aber wir haben manchmal so schöne Verse, wo man sieht, das ist der Wille Gottes für dein Leben. Gott schreibt dir jetzt vielleicht nicht vor, welchen Beruf du wählen sollst, aber er sagt, Gottes Wille für dein Leben ist, dass du dankbar bist. Das finde ich schon interessant. Also irgendwie als Jugendlicher, als ich dann darauf gekommen bin, war ich irgendwie nicht so ganz glücklich, weil ich dachte, ich hätte gerne Antwort, welchen Beruf ich wählen soll. Aber Gott gibt uns da, denke ich, in vielen Dingen auch Freiheit. Aber es gibt eben solche Stellen, wo ganz klar der Wille Gottes für dein Leben steht. Und das ist einer dieser Verse, seid dankbar. Also jetzt ist die Frage, genau wie bei freut euch oder im Gebet, heißt es jetzt, dass wir immer zu jeder Zeit dankbar sein müssen. Stell dir vor, du brichst dir das Bein, musst du jetzt als Christ sagen, oh, danke Gott, dass ich mir das Bein gebrochen habe, das hat mir noch gefehlt, das linke hatte ich mir schon mal als Kind gebrochen, das rechte, das habe ich jetzt auch. Nee, ihr lacht, weil das ist ja komisch. Also für manche Dinge sind auch einfach richtig blöd im Leben. Und dann dafür Danke zu sagen, ist irgendwie komisch. Aber natürlich können wir trotzdem auch in dieser Situation dankbar sein. Wir können Gott dafür danken, dass er weiß, was er tut, dass er alles in der Hand hält. Dass nach Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen wird. Wir können Danke sagen, dass Gott ja einfach unser Vater ist und auch in dieser schweren Zeit bei uns ist. Dass er uns nicht verlässt, dafür können wir dankbar sein. Und vielleicht, ja, hat ja Gott wirklich damit was vor. Vielleicht auch Dinge, die wir gar nicht so sehen und bemerken. Von daher, wir können in allem dankbar sein, nicht weil vielleicht manche schwere Sachen so schön wären oder so, sondern weil wir wirklich unsere Grunddankbarkeit in Gott haben. Von daher, ob es jetzt bei Freude oder Gebet oder Dankbarkeit ist, das sind einfach grundlegende Sachen, die ein Christ in sich verankert haben muss. Mach das fest in deinem Leben, dass du jemand bist, der Freude in seinem Leben hat, der betet und der auch wirklich dankbar ist. Es gibt so einen schönen Spruch, Danken schützt vor Wanken. Und Loben zieht nach oben. Und ich denke, das ist zwar so ein nettes Kalendersprüchchen, aber da steckt schon viel Wahrheit auch drin. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Jahreslosung. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Ist schon interessant. Und dann haltet euch fern vom Bösen in jeglicher Gestalt. Also hier steht, den Geist dämpft nicht. Also ich denke, dass man wirklich in seinem Alltag den Geist dämpfen kann, indem man sich wenig mit Gottes Wort beschäftigt, indem man wenig im Gebet ist und indem man vielleicht sich auch bewusst gegen die ein oder andere Weisung Gottes auch stellt, indem man in Ungehorsam lebt. Und ich denke, den Geist kann man auch dämpfen, indem man alles, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat, in die Charismatik schiebt. Ja, also wir in unserer Gemeinde fallen ja vielleicht eher von der Seite vom Pferd, dass wir sagen, in manchen Gemeinden wird der Heilige Geist so überbetont, haben diese Wunder und diese Dinge, Weissagungen, haben so einen hohen Stellenwert, dass es eigentlich schon zu hoch ist. Und weil wir diese Dinge nicht überbetonen wollen, betonen wir sie leider manchmal unter. Und das ist schon so, dass wir da manchmal von der anderen Seite vom Pferd fallen. Ja, natürlich kann Gott uns durch den Heiligen Geist leiten und führen. kann Gott uns Dinge auch klar machen und zeigen. Und natürlich können wir den Geist dämpfen, wenn Gott uns irgendwie auf etwas hinweist, wenn wir ermahnt werden, dass wir dann sagen, nö, geht mich nichts an, mache ich jetzt trotzdem. Von daher, man kann den Geist dämpfen und auch die Weissagung verachten. Und da sind wir, denke ich, schon auch immer wieder in Gefahr. Aber jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt die Weissagung verachten? Naja, ich denke, dass Weissagung grundsätzlich erstmal ist, das Wort Gottes weiterzugeben. Das, was Gott sagt, weiterzugeben. Und das ist in erster Linie für uns natürlich erstmal die Bibel. Gottes Wort weiterzugeben an andere. Und ich denke, manche sind da besonders begabt darin, dass sie besonders gut ja die Bibel in eine Situation hineinsprechen können. Dass sie besonders den passenden Vers dafür haben. Und natürlich in der Weissagung ist ja jetzt nicht nur einfach nur Verse vorlesen, sondern da steckt ja auch oft die Anwendung und die Auslegung mit drin. Auch hier in der Predigt, ich rede ja viel, was jetzt nicht im Bibeltext steht. Ich versuche den Text auszulegen, ich versuche ihn anzuwenden, zu erklären. Aber trotzdem, dass meine Worte, die ich jetzt spreche, die müssen wir prüfen. Und deswegen heißt es, prüft alles, das Gute behaltet. Und deswegen ist es so wichtig. Und gerade also in unserer Gemeinde wird es wenig gelebt, in anderen viel mehr mit diesen Eindrücken. Also klar, grundsätzlich das Wort Gottes sprechen in der Bibel, ja, das ist irgendwie klar. Aber in vielen Gemeinden wird es auch so gelebt, dass man sagt, ich habe den Eindruck, dass du dies und das tun solltest. Ich habe den Eindruck, dass dieser Vers jetzt passend ist. Ich hatte den Eindruck, dass ich dich mal besuchen soll. Und da ist natürlich die Frage, wie ordnen wir das ein? Und ja, natürlich kann Gott uns durch solche Eindrücke führen. Ich will nicht sagen, dass es nicht sein kann. Aber es ist natürlich die Gefahr zu sagen, woher kommt denn dieser Eindruck? Also das, und da sind wir eben gefordert, dass wir diese Dinge prüfen sollen. Ganz gefährlich finde ich, wenn man sagt, Gott hat mir gesagt, dann befindet man sich auf sehr, sehr dünnem Eis. Aber diese Eindrücke, das kann natürlich eine Art sein, wie uns Gott auch führt. Das ist ja irgendwie klar, dass Gott, dass wenn man den Heiligen Geist hat, dass uns Gott durch seinen Heiligen Geist was klar macht und was zeigt. Aber das muss man eben anhand der Bibel und auch anhand von gesundem Menschenverstand auch prüfen. In der Bibel wird Weisheit und Klugheit und ja Erfahrung sehr auch hoch geschätzt, gerade zum Beispiel in den Sprüchen. Da sieht man, als Christen sind wir nicht herausgefordert, dumme Entscheidungen zu treffen, sondern wir brauchen Weisheit in unserem Leben. Schaut mal hier, was in der Zeitung oder im Internet gestanden ist. Jesus hat es hier gesagt, Frau wollte Flugzeugtür im Flug öffnen. Und das kommt irgendwie raus, wenn man nicht prüft und das Gute behaltet. Die Frau, die das hier gemacht hat, die tut mir irgendwie ein bisschen leid, weil ich stelle mir das vor, dass man da im Flugzeug sitzt und sich denkt, irgendwie den Gedanken im Kopf hat, ich muss jetzt diese Tür öffnen. Und man weiß nicht, das macht gar keinen Sinn, aber Gott will ja vielleicht ein Wunder tun. Und dann hat sie eben, weil sie gedacht hat, das wäre der Eindruck von Gott, wollte sie diese Flugzeugtür während dem Flug öffnen. Und da denke ich, nee, Leute, also das ist kein guter Weg. Und deswegen müssen wir das prüfen. Ich hatte auch von jemandem gehört, der mit dem Auto einfach geradeaus bei einer Kurve ins Feld gefahren ist, auch weil er diesen Gedanken hatte, ich soll das jetzt machen. Und natürlich kann man dann drüber nachdenken, oh, vielleicht will ja Gott, dass ich dann demjenigen, der mich da wieder rauszieht, dass ich dann das Evangelium erkläre. Aber das sind einfach Dinge, die wir prüfen müssen. Und denke ich auch, Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben, wo man sagen muss, das ist wirklich kein weises und gutes Handeln. Von daher brauchen wir, denke ich, da einen guten Umgang damit. Und es ist nicht leicht. Und es ist leichter zu sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben. Also da schwarz-weiß zu denken, ist natürlich leichter, aber es ist immer wieder auch mal herausfordernd. Von daher prüft alles, das Gute behaltet. Und das ist so der Kontext, in dem dieser Vers steht, in dem die Jahreslosung steht. Die Jahreslosung, die ist so irgendwie so ein universelles Motto, deswegen habe ich das so scherzhaft in der Einleitung gesagt, das ist auch ein gutes Motto für einen Flohmarkt. So. Aber hier eigentlich die Jahreslosung, die geht eigentlich um das Reden Gottes. Wenn jemand die Bibel auslegt, wenn jemand das Wort Gottes weitergibt, aber auch in diesen Dingen, wenn der Heilige Geist auch führt. Und um etwas zu prüfen, brauchen wir ein gutes Prüfmittel. Also wenn ich jetzt mit Maßband was abmessen will, nehme ich kein Maßband, wo schon die ganzen Zahlen abgegriffen sind, wo man die nicht mehr richtig lesen kann, die Millimeterstriche, sondern man nimmt ein schönes Maßband, dass man genau die Millimeter ablesen kann. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir herausgefordert sind zu prüfen, muss ja unser Prüfmittel richtig laufen. Wenn man völlig verkehrt unterwegs ist, kann man auch Dinge prüfen, aber man kommt zum falschen Ergebnis. Und deswegen sagt Paulus hier, haltet euch fern vom Bösen in jeglicher Gestalt. Also, dass wir uns fern vom Bösen halten, dass wir, wenn wir prüfen, dass wir richtig beurteilen können. Dass wir nicht noch mit einem Fuß in der Welt stehen und schon irgendwie die Dinge nicht mehr richtig beurteilen können. Von daher, ja, die Jahreslosung, die ist ein sehr schöner Vers, und wenn ihr die irgendwo an einem Kalender hängen seht, dann denkt auch an den Kontext. Denkt daran, dass im Kontext davon die Rede ist, einander zu ermahnen, zu erbauen. Die Leute, die in der Gemeinde vorstehen, im Ältesten- und Leitungskreis, dass man die anerkennt und in Liebe achtet. Ja, wenn wir das sehen, prüft alles, das Gute behaltet, dann sollen wir daran denken, dass in diesem Zuge auch der Frieden erwähnt ist, dass wir Frieden halten sollen, dass wir die Unordentlichen verwarnen sollen, die Kleinmütigen trösten, uns der Schwachen annehmen, Geduld haben sollen, dass wir schauen sollen, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Ja, dass wir, wenn es um Gott geht, dass wir wirklich freudig sind, betend und dankbar. Diese Dinge, die schwingen da einfach mit. Und von daher, denke ich, sind hier genug Punkte, die wir uns fürs neue Jahr mitnehmen können. Und wenn wir das in der Gemeinde leben, sind wir richtig gut unterwegs. Von daher, prüft alles, das Gute behaltet. Amen.